Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute geht es im vierten Kapitel des ersten Johannesbriefs weiter. Inzwischen sind wir in diesem Brief bei den Ermahnungen angekommen. Das heißt, die ersten Kapitel, die handelten in erster Linie von Lehre. Das heißt, Johannes hat uns im Grunde jetzt das, was wir jetzt im praktischen Teil hören werden, sagt er, das gründet auf gewisse Lehraussagen. Und diese Lehraussagen hat er sehr ausführlich der Gemeinde aufgeschrieben. Jetzt ist es schon eine ganze Weile her, dass wir die ersten Kapitel gehört haben. Und insofern möchte ich gerade die wichtigsten Lehren hier noch einmal zusammenfassen. Also, zu der Zeit, als Johannes als Apostel unterwegs war, da war es eben auch schon ein Problem, da war die Gemeinde auch schon angefochten, da war im Grunde das Evangelium auch immer wieder in Frage gestellt. Und eine ganz große Frage war, ist Christus überhaupt Gottes Sohn? Ist Gottes Sohn Mensch geworden? Und insofern legt Johannes in seinen Ausführungen besonderen Wert darauf, zu bestätigen und zu bekräftigen, Christus ist als Gottes Sohn in diese Welt gekommen. Also als vollwertiger Bestandteil des dreieinigen Gottes. Und Christus hat in gleicher Weise, hat er als Mensch auf dieser Erde gelebt. Und obwohl er ohne Sünde war, hat er sich für uns Sünder, oder für Sünder generell, am Kreuz geopfert. Christus war also wahrer Mensch und wahrer Gott. Und durch ihn haben die Christen ebenfalls vollen Anteil und dürfen sich Gottes Kinder nennen. Allein dadurch haben wir diese Verbindung, weil Christus eben Mensch und Gott war. Johannes macht also deutlich, dass Christus der Fixpunkt im Leben von Christen ist. Auf ihn sind wir völlig angewiesen und er, Christus, ist das Ziel unserer Gebete. Und Johannes zeigt auch, dass die Welt um uns herum das eben nicht versteht. Und dass auch wir das nur verstehen können, weil Gott uns seinen Geist gegeben hat. Und dadurch hat er uns den Sinn des Evangeliums offenbart und uns geschenkt, dass wir glauben können. Durch den Geist Gottes finden wir Trost in der Wahrheit Gottes. Wir erkennen, dass Gott größer ist als die Schuld, die wir bei uns finden. Und dass er den Glauben in uns hineingelegt hat und eben auch das Verlangen, seinem Sohn Jesus Christus nachzufolgen. Das sind die Dinge, die Johannes sehr ausführlich voranschickt. Und in der letzten Predigt haben wir jetzt gehört, also das ist dann schon viertes Kapitel, die Verse 1 bis 6, da haben wir gehört, wie wichtig es ist, den Geist Gottes richtig zu identifizieren. Denn eben alle Verkündigung beruht auf seinem Geist. Aber leider gab es damals und gibt es auch heute Verkündiger, die den Geist Gottes eben nicht haben. Sie geben jedoch vor, mit dem Geist Gottes zu predigen, und sie tun dies dann abweichend von Gottes Wort. Johannes schreibt es so in 1. Johannes 4, Vers 5. Sie sind von der Welt und darum reden sie, wie die Welt redet und die Welt hört sie. Das heißt, die, die vorgeben, Gottes Wort zu predigen, aber den Geist nicht haben, die finden mit ihrer Verkündigung wesentlich mehr Anklang in der Welt, als die, die sich am Wort festhalten, das Wort predigen, weil die Aussage der Predigt eben eine andere ist. Das ist der Welt nicht wohlgefällig, das Evangelium, sondern das ist der Welt ein Anstoß. Und Johannes nennt ein eindeutiges Kriterium zur Unterscheidung der Geister. Und das ist 1. Johannes 4, Vers 2. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Das ist das Kennzeichen. Daran können wir jede Predigt grundsätzlich erstmal prüfen. Und ins Fleisch gekommen, das bedeutet, dass wir glauben dass Christus von Anfang an war und nur für sein Wirken auf der Erde die Herrlichkeit beim Vater vorübergehend verlassen hat. Also gerade das eben, was Johannes zu Anfang in den Kapiteln ausgeführt hat. Christus ist ins Fleisch gekommen, das heißt, er ist wirklicher Mensch geworden. Und wenn wir diese Aussagen treffen, dann können wir in dieser Welt, die davon nichts hören möchte, durchaus unter Druck geraten. Mit dieser Position kann es dann, wenn wir damit in eine Diskussion steigen, sehr einsam um uns werden. Doch dafür hat uns Gott dann ebenfalls seinen Geist geschickt, dass wir erkennen, dass Gott größer ist als der Geist, der gegen Christus wirkt. Und in dieser Gewissheit dürfen wir als Christen leben, und gleichzeitig ermahnt uns Johannes, wir sollen nach Gottes Wort leben, also das Zeugnis der Apostel hören. Und so gilt es eben auch in der Verkündigung, dass wir in der Verkündigung darauf achten, dass Jesus bekannt wird und dass im Zeugnis der Apostel verkündet wird. So macht Gott uns dann bereit, eben in diesen Wirrungen unterschiedlicher Verkündigung, in der wir uns hier heute bewegen, den Geist der Wahrheit vom Geist des Irrtums zu unterscheiden. Und er lässt uns erkennen, wie groß seine Liebe zu uns ist, weil er uns dies alles offenbart. Und das ist jetzt nichts, was wir gerade heute erst erfahren, sondern das ist eben das, was Johannes der ersten Gemeinde schon geschrieben hat. Also das Problem, was wir heute haben, im Grunde hatten die damals genauso und hat sich die ganze Zeit in der Geschichte der Christenheit durchgezogen. Und Gott hat uns dann eben auch nicht alleine in diese schwierige Situation gestellt, sondern wir müssen eben nicht isoliert unseren Glauben leben und mit diesen Erkenntnissen uns unsere Gedanken machen, sondern er hat uns eben in Gemeinden zusammengestellt. Und so sind wir jetzt beim heutigen Predigtext angelangt. Er steht auf eurem Gottesdienstblatt. 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 10. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Und wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Die Predigt habe ich überschrieben mit die Offenbarung der Liebe Gottes und in drei Punkte unterteilt, nämlich erstens Ursprung und Auswirkung der Liebe Gottes, Gottes Ziel, seine Liebe zu offenbaren, und Gottes Mittel, seine Liebe zu offenbaren. Also schauen wir uns gleich Vers 7 an, der damit beginnt: Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Damit beschreibt Johannes die Auswirkung der Liebe Gottes. Doch was bedeutet es eigentlich, einander lieb zu haben? Geht es hier um Mitmenschlichkeit? Geht es hier um gegenseitiges Helfen? Das kann die Welt ganz genauso. Wenn wir uns anschauen, wie man sich in manchen Nachbarschaften unterstützt, wenn wir uns die vielen diakonischen Werke anschauen, in denen Menschen mit lauteren Motiven und häufig unentgeltlich aus Nächstenliebe helfen, oder all die versorgenden und pflegenden Berufe wie Ärzte, Krankenpfleger, Altenpfleger, Erzieher, um nur einige zu nennen, dann ist dieser Einsatz und das hohe Engagement dieser Menschen sehr wohl hoch zu achten. Aber ist das die Liebe, die Johannes hier meint? Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Ich würde sagen, ja und nein. Denn die Liebe von oder unter Christen kann sich sehr wohl so ausdrücken in Mitmenschlichkeit, in einander helfen, füreinander da sein. Selbstverständlich. Aber also eben genauso, wie wir es auch in der Welt sehen. Doch wenn wir jetzt lesen, was Paulus in Korinthern schreibt, 1. Korinther 13, Vers 3, da sagt er, und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Also das eine ist, was ich tue, aber das andere ist, wie ist meine Haltung dabei? Mit welcher Herzenshaltung gehe ich daran? Und da wird eben deutlich, dass es allein die diakonische Nächstenliebe nicht ist, die Johannes hier anspricht. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Denn wir können uns eben nicht hinter unseren guten Werken verstecken und auch nicht hinter den guten Werken anderer, zum Beispiel stellvertretend in meiner Gemeinde, wo ich sage, oh, wir sind eine gute Gruppe und gibt es auch einige, die kümmern sich um andere, da gehöre ich irgendwie mit zu und dann setze ich mich da sozusagen mit rein. Wir wollen diesen Vers nämlich jetzt ganz persönlich auf uns beziehen. Das heißt, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Da gucken wir nicht, haben die anderen sich lieb? Funktioniert das bei den anderen? Sondern dann schaue ich erstmal bei mir. Funktioniert es bei mir? Wie sieht es denn in meinem Herzen aus? Wie sieht es denn in meinem Herzen aus mit meiner Haltung den anderen gegenüber? Wenn ich also den Vers auf mich beziehe, dann fragt Johannes im Grunde, wenn ihr in unser Herz schaut, meinen wir dann, dass wir unseren Nächsten lieben können, ohne Christi Liebe zu erkennen, ohne zu wissen, was er für mich getan hat? Erst wenn wir erkennen, dass an uns nichts Liebenswertes ist, sondern nur Egoismus und Selbstsucht in unserem Herzen regiert. Und dass es für einen allmächtigen und heiligen Gott überhaupt gar keinen Anlass gibt, uns seine Liebe zu schenken. Und wenn wir erkennen, dass er es doch tut und sogar in dieser Liebe seinen eigenen Sohn dahin gibt, dann erkennen wir, was Liebe ist und wie sich Liebe äußert. Und dann sind wir im Grunde erst in der Lage, unsere Nächsten zu lieben, da wir wissen, dass wir kein bisschen liebenswerter sind als die anderen um uns herum. Und damit kommen wir zum Ursprung der Liebe Gottes und wir lesen in Vers 7 weiter. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Göttliche Liebe, das ist nicht nur Mitmenschlichkeit und gegenseitiges Helfen, sondern diese Liebe, das ist eine total neue Existenz, die aus Gott stammt und Gottes Wesen in sich trägt. Und sich auch darin äußert, dass wir unsere Seele für unsere Geschwister in der Gemeinde einsetzen. Und da die Liebe aus Gott ist, folgt in Vers 7 weiter, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wirkliche Liebe ist also keine menschliche Möglichkeit, sondern lieben kann nur ein Mensch, dessen ganze Existenz eine Umwandlung erfahren hat, der abgeschlossen hat mit seinem alten Leben. Eine neue Geburt aus Gott, das ist das, was mit diesem Menschen passiert ist. Paulus schreibt im 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Man muss aus Gott geboren sein, um wahrhaft lieben zu können. Gottes Ziel und Gottes Mittel, seine Liebe zu offenbaren, schauen wir uns gleich in den nächsten Versen an. Aber wir wollen jetzt die Gedanken zu Ursprung und Auswirkung der Liebe Gottes noch weiter vertiefen und gerade bei dieser Auswirkung auch praktisch werden. Wir wollten das Lasst uns einander lieb haben persönlich nehmen. Und schauen uns an, welche Auswirkungen das auf Jünger Christi hat. Durch Schaffung der Gemeinden hat Gott dafür gesorgt, dass seine Kinder überhaupt Objekte zum Liebhaben zur Verfügung bekommen haben. Gott selbst treibt die Christen in seine Gemeinde. Und Verbindlichkeit und Gemeindezugehörigkeit sind Voraussetzung für die Liebe untereinander. Im ersten Schritt im Leben eines Christen legt Gott seinen Kindern die Bekehrung zu Christus und die Annahme des Opfers auf das Herz. Und im zweiten Schritt, davon fast unabhängig oft, suchen sich die Menschen eine Gemeinde, die sie besuchen. So ist der übliche Sprachgebrauch, dass wir erst einmal davon reden, eine Gemeinde zu besuchen. Anstatt davon zu reden, ich möchte zu einer Gemeinde gehören. Das Neue Testament kennt jedoch keine Zugehörigkeit zu Christus ohne eine verbindliche Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Wer sich nur als Besucher einer Gemeinde sieht, ohne verbindliche Zugehörigkeit, hat noch nicht die rechte Gemeinschaft mit dem Leib Christi. Denn der Leib Christi, das ist die Gemeinde. Verbindlich zu einer Gemeinde zu gehören, ist also kein sekundärer Schritt nach dem Christwerden, der vielleicht kommt oder auch nicht, sondern verbindliche Gemeindezugehörigkeit ist eine direkte Konsequenz aus der Nachfolge. Zugehörigkeit zu einer Gemeinde ist nicht beliebig, sondern eine direkte Folge des eben mit hineingehen in den Opfertod Christi, zusammen mit den anderen Kindern Gottes. Der Christ wird im Neuen Testament natürlich einzeln angesprochen, doch es wird immer vorausgesetzt, dass er in diese Gemeinschaft der Gemeinde eingebettet ist. In den Evangelien hat Christus immer eine Gruppe von Jüngern. Er hat nie einen Einzelnen, sondern er hat immer die Gruppe von Jüngern. In der Apostelgeschichte, da wird berichtet, wie Gemeinden gegründet werden. Und die Apostel selbst schreiben ihre Briefe fast immer an Gemeinden oder eben in den Pastoralbriefen über den Dienst in den Gemeinden. Und im Hebräerbrief wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Zusammenkünfte der Gemeinde nicht zu versäumen sind. Wir haben es in der Lesung gerade gehört. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen in vollkommenem Glauben und lasst uns festhalten an dem Bekenntnis und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Und warum ist das so? Warum ist das Nichtversäumen der Zusammenkünfte der Gemeinde so wichtig? Warum soll man keine Gelegenheit der geistlichen Gemeinschaft auslassen? Warum gehört das Miteinander, das Zusammenstehen der Gemeinde in der Gemeinde so unbedingt dazu? Nun, ist doch so, was die Liebe auch immer meint, so bedeutet es doch praktisch, dass ich meinen Bruder und meine Schwester im Glauben suche und dass ich alles daran setze, mit ihnen zusammen zu sein. Nehmen wir mal ein Paar, ein Mann und eine Frau, die sich lieben. Die werden alles tun, um die Zeiten der Gemeinschaft möglichst lange auszudehnen. Das Paar wird sich nicht damit begnügen, dass es sich nur sieht, wenn es sich mal ergibt, sondern es wird im Grunde alles darum tun, dass es zu möglichst vielen und langen Begegnungen kommt. Und das sollte sogar unabhängig davon sein, ob dieses Paar frisch verliebt ist oder ob sie vielleicht schon eine lange eheliche Beziehung haben. Das ändert sich nicht. So ist es, kann die Liebe innerhalb der Gemeinde oder meine Liebe zur Gemeinde, ist die anders? Ist das eine andere Liebe? Ist es ein anderes Verlangen? Ist Gemeindeleben ohne Gemeinschaft möglich? Sollten wir innerhalb der Gemeinde ohne Gemeinschaft mit den Geschwistern auskommen können oder wollen? Die Bibel sagt, nein. Denn Vers 7 drückt aus, dass die Liebe, über die wir hier reden, Gottes Wesen entspricht. Gottes Wesen ist Liebe und Gottes Wesen verpflichtet uns zueinander. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Und in Vers 8 zieht Johannes den Umkehrschluss. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Wie müssen wir das einschätzen, wenn wir bei uns feststellen, dass wir nicht lieben? Dann kennen wir Gott noch nicht richtig. Johannes bestätigt nochmals Gottes Wesen, denn er schreibt, Gott ist Liebe. Im damaligen Zusammenhang richtet Johannes diese Verbindung von Liebe und Erkenntnis, wir haben es gehört, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, beziehungsweise oben, wer liebt, der kennt Gott. Also diese Verbindung zwischen Liebe und Erkenntnis bezieht er auf die Gnostiker, die Gemeinden damals verunsichert hatten und den Gläubigen im Grunde vorgeworfen haben, einfach nur zu glauben, während die Gnostiker erkennen würden. Und auf dem Weg zu philosophischer oder religiös-mystischer Erkenntnis von Gott wären. Aber Paulus sagt den Korinthern, was jetzt eben in diesem Zusammenhang gut passt, die Erkenntnis bläht auf, die macht uns also stolz auf uns selber, aber die Liebe, die baut auf. Die Liebe, die ja, ist auf den anderen ausgerichtet und nicht auf mich. Johannes zerlegt die Lehrgebäude der Gnostiker nicht im Einzelnen, sondern stellt nur die Frage, wie sieht es mit der Liebe bei euch aus, meine lieben Gnostiker? Und es wurde eben deutlich, dass die stolzen Gnostiker nicht in der Liebe leben. Und es wurde offenbar, dass sie nicht in die liebende Gemeinschaft der Gemeinde integriert waren, weil sie sich für etwas Besseres hielten. Sie in ihren abstrakten Erkenntnisgebäuden lebten sie und sahen auf die Gemeinde herab. Und gleichzeitig wurde die nicht sichtbare Liebe, gleichzeitig wurde durch die nicht sichtbare Liebe deutlich, dass die Geburt aus Gott eben noch nicht stattgefunden hatte. Es fehlte ein wichtiges, sichtbares Element. Das ist die Liebe zu unseren Nächsten ist eine direkte Folge davon, dass Gott unser Herz bewegt hat. Denn Gott ist Liebe. Gott ist also der Ursprung der Liebe aus seinem Wesen heraus und die Auswirkung auf seine Jünger ist, dass sie eben einander lieb haben. Und im Folgenden wollen wir uns noch das Ziel und die Mittel Gottes, seine Liebe zu offenbaren, genauer anschauen. Und kommen zu Punkt 2, Gottes Ziel, seine Liebe zu offenbaren. Und damit kommen wir zu einem der wohl bekanntesten Verse aus dem 1. Johannesbrief, dem Vers 9. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Im ersten Teil des Verses sehen wir, dass Gottes Liebe in unserer Mitte offenbar wurde. Mitten in der Menschheitsgeschichte schickt Gott seinen einzigen Sohn. Und zweifellos war die Liebe bei Gott schon immer vorhanden, doch richtig offenbar wurde sie den Menschen erst mit der Menschwerdung Christi. Und was sind die Merkmale von Liebe? Liebe erkennt man am Geben. Und große Liebe ist bereit, das Beste und Liebste, etwas Großes und Wertvolles zu schenken. Gott gab seinen einzigen Sohn, der mit ihm Wesensgleichheit hatte. Und insofern ist dieser Sohn ein Gott von Art. Das heißt also, er ist wie Gott. Er ist Gott. Und das hat Johannes eben in den ersten Kapiteln schon ausführlich belegt. Wir haben es in den Predigten vorher auch schon dann öfter gehört. Und wir haben dazu dann häufig auch das nizänische Glaubensbekenntnis gesprochen, das eben einen besonderen Schwerpunkt auf die Gottheit Christi legt im Bekenntnis. Vor aller Schöpfung waren Vater und Sohn wie eins zusammen und das soll auch in alle Ewigkeit so sein. Und diese Kostbarkeit hat Gott in seiner Liebe in die Menschenwelt geschickt. In eine Welt, die feindlich gesonnen ist. Da hier der Fürst der Welt, der Teufel, in den Herzen der Menschen regiert. Und in dieser Welt konnte Gottes Sohn im Grunde nur Feindschaft und Leid begegnen. Paulus schreibt dazu an die Römer, Römer 8, Vers 32, der auch seinen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott wusste, dass Christus am Kreuz sterben würde und trotzdem hat er ihn geschickt. Und dadurch ist seine Liebe offenbar geworden. Gott hat den Menschen in schmerzlicher Offenheit sein Wesen gezeigt und sein Wesen ist uneigennützige Liebe. Und warum hat er das getan? Damit wir das Leben empfingen. Das ist also das Ziel. Die Liebe Gottes ist unter uns erschienen, damit wir das Leben empfangen. Das Ziel ist nicht Reichtum oder Gesundheit oder Frieden in dieser Welt. Es geht nicht um gesellschaftliche Anerkennung für die Nachfolger Christi. Es geht nicht darum, dass wir unseren persönlichen Stolz wachsen lassen, sondern es geht um das Leben. Es geht um das Leben, das über die Zeit hier hinausgeht. Im dritten Kapitel schreibt Johannes etwas dazu, im Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Und wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Hier nennt Johannes den Unterschied. Der Tod ist das Leben in dieser Welt. Das Leben in dieser Welt steuert auf ewige Trennung von Gott zu. Unabhängig davon, wie ich hier mein Leben gestalte, es läuft auf Trennung von Gott hinaus und führt nicht in die ewige Gemeinschaft mit Christus. Nicht in die ewige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Mit einem großen Opfer bringt uns Gottes Liebe zu jenem Leben, das ewig währt und dessen Kennzeichen schon in dieser Welt das Lieben ist. Das selbstlose Lieben der Geschwister im Herrn. Und ist euch aufgefallen, in Vers 14, was ich gerade vorgelesen habe, da ist eben auch schon wieder von der Bruderliebe als Merkmal für die Jünger Christi die Rede. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Und wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Das Ziel Gottes, seine Liebe zu offenbaren, war also, dass wir das Leben empfangen. Und das Mittel, seine Liebe zu offenbaren, das ist sein eigener Sohn, den er gesandt hat. Und damit sind wir beim dritten Predigtpunkt und lesen in Vers 10, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Nochmal erklärt uns Johannes, worin die Liebe besteht. Nicht wir haben Gott geliebt, nicht wir haben uns Gott zugewandt, nicht wir haben eingesehen, dass wir einander und auch Gott mit unserem Egoismus und Selbstsucht begegnen, nicht wir haben das große Gebot der Liebe zu Gott erfüllt, sondern Gott hat uns geliebt, Gott hat sich uns zugewandt, Gott ist aus seiner Herrlichkeit herabgestiegen, Gott hat sich in seiner Allgenügsamkeit erbarmt über uns, damit wir ja wieder in eine Verbindung mit ihm treten können. Der Heilige ist zu den Unheiligen gekommen durch seinen einzigen Sohn. Das ist das Mittel, mit dem Gott seine Liebe offenbart. Der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und Gottes Wesen ist die Liebe. Und unser Wesen, das Wesen der Menschen, das sind Eigensucht und Lieblosigkeit. Das sind die Ursachen aller anderen Einzelsünden und das ist auch der Grund unserer Trennung von Gott. Und aus dieser Trennung kann uns eben keine Einsicht in dieses Liebesgebot entstehen. Und keine Anstrengung, Gott zu lieben, wir können nicht selbst uns so sehr anstrengen, dass wir Gott lieben. Das kann uns da nicht heraushelfen. Wir sind also wesensmäßig von Gott getrennt. Doch hat Johannes eben auch in den vorigen Kapiteln schon erklärt, wie die Kluft überwunden wird. Nämlich in 1, Vers 7, das Blut seines Sohnes macht uns frei von aller Sünde. Und 2, Vers 1, und so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Die Liebe besteht also in Gott allein. Und daraus folgt, erstens, weil Gott Liebe ist, sind wir in unserer Lieblosigkeit vor Gott verlorene und von Gott geschiedene Leute. Es ist eben nicht, dass wir Gott geliebt haben. Und weil Gott Liebe ist, tut er das Unerhörte, dass er uns Lieblose liebt, sondern dass er uns geliebt hat. Also als Zeichen dafür hat er seinen Sohn geschickt, doch ist eben von dem Sohn ein hoher Preis dafür zu zahlen, denn Christus musste den schrecklichen Weg ans Kreuz für uns gehen. Christus ist das Sühnemittel, das unsere Sünde wegträgt. Kommen wir also zum Schluss und fassen noch einmal zusammen. Wir sind im praktischen Teil des ersten Johannesbriefes und dazu gehören eben die Ermahnungen an Christen in den Gemeinden. Und auf die Lehre der ersten Kapitel setzt Johannes jetzt eben einige Anwendungen für die Gemeinde an. Johannes hat schon an verschiedenen Stellen in seinem Brief angekündigt, dass Lehre praktische Auswirkungen haben muss. In 1 Vers 6, da schreibt er, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Tun nicht die Wahrheit impliziert, dass es die Wahrheit tun gibt. Denn der Glaube, den das Neue Testament verkündet, das ist ein sehr praktischer Glaube. Das ist nicht nur ein theoretisches philosophisches Gebäude, sondern es ist ein praktischer Glaube. Es gibt da ja keinen Raum für ein Denken ohne Handeln oder es erlaubt eben ja keine Lehre ohne Praxis. Also immer, es hat eine Auswirkung auf mein Leben und es verändert mein Leben, aber nicht nur im Denken, sondern eben auch im Tun. Johannes leitet also praktische Schlussfolgerungen aus den Lehren der vorherigen Kapitel ab. Die Predigt ist jetzt mal überschrieben mit die Offenbarung der Liebe Gottes. Der erste Predigtpunkt, Ursprung und Auswirkung der Liebe Gottes. Und da haben wir die konkrete Aufforderung, lasst uns einander lieben. Es geht also konkret um Beziehungen innerhalb der Gemeinde. Denn wo sollten wir verbindlich aufeinander Acht haben? Wo sollten wir einander lieb haben können, wenn nicht in der Gemeinde? Und die Frage muss sich eben jeder von uns stellen, wenn wir das Liebhaben so persönlich nehmen, wie wir es vorhin gesagt haben, erkenne ich es dann bei mir selbst, wie mangelhaft mein neutestamentliches Gemeindeverständnis noch ist, wenn ich also mir die Liebe, so wie sie beschrieben ist, wenn ich dann schaue, wie lebe ich diese Liebe? Passt das dann zusammen? Wir haben uns also gefragt, wie weit ist jeder in unserer Gemeinde bereit, zu diesem Bekenntnis zueinander und zu diesem Bekenntnis zur Gemeinde? Und den Ursprung der Liebe finden wir in Gott selbst, denn er ist die Liebe. Gott ist selbstlos. Gott hat sein Liebstes geopfert. Und Gott vergibt uns unsere Schuld. Und Gott hat seine Liebe offenbart und das Ziel seiner selbstlosen Liebe, das seid ihr, meine lieben Jünger Christi. Das seid ihr, die ihr Glieder dieser Gemeinde seid. Die Liebe Gottes ist unter uns erschienen, damit wir durch ihn leben sollen. Wir haben die herrliche Aussicht auf ewige Gemeinschaft mit Gott. Und dafür ist sein Sohn Jesus Christus in die Welt gekommen. Und das ist nicht geschehen, weil wir uns Gott zugewandt haben, sondern weil er sich über uns erbarmt hat, weil er uns geliebt und seinen Sohn für unsere Sünden geopfert hat. Sein Sohn Jesus Christus ist das Mittel Gottes, Liebe zu offenbaren. Für uns bleibt nur die Konsequenz, einander in der Gemeinde mit der gleichen selbstlosen Liebe zu begegnen. Diese Liebe ist die Folge der Offenbarung Gottes und des Glaubens, den wir durch den Heiligen Geist erfahren haben. Es ist alles Barmherzigkeit. Kein einziger von uns hat diese Gnade verdient oder kann Ansprüche aus der erfahrenen Gnade ableiten. Vielmehr ist uns die Liebe des dreieinigen Gottes Vorbild für das Zusammenleben seiner Kinder in dieser Welt. Und abschließend möchte ich mit Epheser 4, Vers 15 und 16. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, sodass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Der Leib, der zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.